Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing, Vertrieb und heute nicht alleine im Studio, sondern mit einem wunderbaren Gast. Hallo Marco.
Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, ich freue mich, dass es geklappt hat. Magst du ein paar Worte zu dir selber sagen? Ich könnte dich auch vorstellen, aber wir haben gerade schon beim Kennenlernen festgestellt, ich habe gar nicht so gut recherchiert, wie es dir gebührt. Und von daher kannst du es wahrscheinlich deutlich besser selber.
Also Marco Alberti, Gründer von Murakami. Wir sind sowas wie eine Beratung und machen vier Themen: Vision, Strategien, Werte, also Kultur und Ziele. Und das machen wir schon eine ganze Weile. Und das Thema OKRs habe ich vor über 12 Jahren, glaube ich, gefunden und ausprobiert. Dann ein bisschen sehr spannende Erfahrungen dabei gemacht, wie man Unternehmen damit steuern könnte und warum das dann funktioniert und vielleicht auch nicht. Daran habe ich dann versucht, mich ein bisschen mit Blogposts und Co. auszutoben, um zu lernen, wie es bei anderen funktioniert und natürlich das Gelernte irgendwie weiterzugeben. Das mache ich jetzt sehr konsequent seit vielen Jahren und darf mit den ein oder anderen auch darüber sinnieren, wie es noch einen Ticken besser gehen könnte. Deswegen freue ich mich auf den Austausch.
Wunderbar, ja, genau über die Post bin ich ja auch genau auf dich gestoßen und auch den wunderbaren Podcast, den du hast. Von daher, wir sind in der letzten Staffel auch hier im Maschinenraum zum Thema Strategy Telling. Und wir haben gerade schon auch im Vorfeld wunderbar philosophiert und kontrovers diskutiert über das Thema, was ist denn jetzt eigentlich OKR, was ist eigentlich Strategie, was ist ein Zielbild? Und in diesem Rahmen, wo wir gesagt haben, okay, wie entwickeln wir unsere strategische Story, wie entwickeln wir, wo kommen wir hin, war für mich bisher, ne, wir sind schon auf dem Weg, bisher OKR vor allem der Wegbegleiter, die Frage, wie implementiere ich denn eigentlich meine Strategie, da hat Marco, glaube ich, eine leicht andere Sichtweise drauf, zumindest in Facetten. Und vielleicht machst du so einen kleinen Abriss mal, was ist für dich OKR? Mhm.
Ich habe nur in Teilen eine andere Sicht, aber vielleicht, ich koloriere sie leicht und dann kann man sie vielleicht besser nachvollziehen. Für mich ist OKRs ein ganzheitliches Framework, um das Unternehmen in die richtige Richtung zu steuern und demzufolge natürlich die eigentliche Entscheidung darüber zu treffen, welche Ressourcen sollte ich auf welche Themen setzen? Und wenn ich das irgendwie entscheiden will, brauche ich einen Entscheidungsrahmen. Und der richtet sich für uns an sowas wie Vision, Mission und Strategien aus, damit ich dann weiß, ich habe jetzt 250 verschiedene Optionen, sollte mich in diese Richtung entwickeln, habe aber gleichzeitig folgende operative Herausforderung, weil irgendwie brennt hier gerade ein Thema an, was ich eigentlich gar nicht so gerne mag, dass es anbrennt, aber es tut's nun mal, muss mich also damit auseinandersetzen. Und schon bin ich irgendwie im Trade-off und den kann ich nicht lösen, wenn ich nicht alle Themen auf den Tisch lege. Und deswegen glauben wir sehr stark daran, dass bei OKRs nicht darum geht, Strategien irgendwie messbar zu machen oder in Anführungszeichen durchzusteuern, sondern aus dem gesamten Menü der sinnvollen und wichtigen Themen die raus zu diffundieren, die ich gerade angehen sollte und muss mit den knappen Ressourcen, die ich habe. Also am Ende ist es schon ein Strategy-Execution-Thema, heißt aber, ich brauche A, eine saubere Strategie, die wirklich eine ist, und B, muss ich die Trade-offs sichtbar machen, wo ich sage, so ja gut, in 2 Jahren sind das die Herausforderungen, aber wie viel davon kann ich mir heute leisten, meine Energie da rein zu investieren, wenn ich heute nichts zurückkriege? Und wenn ich zum Beispiel aus der Energie Umsatz zurückbrauche, weil ich sonst meine Rechnung nicht bezahlen kann, merke ich schon, okay, hier scheint irgendwie ein Wettbewerb um die gleichen Ressourcen zu sein und den aufzulösen und zwar explizit und zu sagen, ja, wir machen jetzt Thema A, B und D und C machen wir nicht, obwohl es total wichtig und dringend wäre, aber wir zahlen den Preis dafür, dass wir es nicht machen. Das ist für mich der Kern von OKRs. Wird aber auch für alles mögliche andere benutzt und verwendet. Demzufolge ist das nur meine Sicht der Dinge.
Ja, aber es ist ja eine super spannende Sicht, ne? Weil also du betonst jetzt extrem dieses Priorisieren, ne? Und das Fokussieren in dem Framework, was ich auch unglaublich wichtig finde, wo wir ja auch immer wieder sehen, wir haben uns auch gerade kurz ausgetauscht in Unternehmen, das findet dann eigentlich nicht statt. Ne? Das sind ja auch häufig so Strategien, wo Regeln festgelegt werden oder Ausrichtung festgelegt werden und dann wird aber direkt schon dann gesagt, wir fokussieren uns auf dieses Geschäftsfeld, es sei denn, es ergibt sich noch eine andere Chance und dann bin ich ja schon wieder nicht mehr.
Naja, oder sie, also das ist ja der größte Erkenntnisgewinn, finde ich, dass man sagt, hey, jetzt haben wir irgendwie Strategie 2018 bis 2024. Gestern so ein ähnliches Gespräch geführt. Ha, wir haben das aufgeschrieben und wir haben das irgendwie, wir haben auch schon über OKRs nachgedacht und benutzen das irgendwie. Aber wir machen da nur die strategischen Themen rein. Und wir stellen fest, so richtig vom Fleck kommen wir irgendwie nicht. Jetzt machen wir irgendwie Strategie 24 bis nochmal 5 Jahre nach vorne. Und diesmal wollen wir da besser werden. So, und dann ist aber die logische Frage ja, was glaubt ihr denn, was der Grund dafür ist, dass man da nicht so richtig vom Fleck kommt? So, die eine Theorie kann sein, die Leute schaffen einfach nichts. Oder die sind nicht schlau genug, da ihre Antworten zu finden, dass richtig PS auf die Straße kommt. Ist aber unwahrscheinlich so. Wahrscheinlich machen sie was, aber sie machen was anderes. Und jetzt die Frage, was machen sie denn dann? Und wenn man sagt, naja, die machen neben ihren strategischen Themen halt noch die nicht strategischen Themen, dann ist ja die Frage, was soll denn das sein und was kriege ich denn dafür, dass die das machen? Und wenn ich mehr Speed in dem anderen Bereich will, muss ich vielleicht irgendwie für was verzichten, was in dem Teil, den man als nicht strategisch operativ Tagesgeschäft, wie auch immer der Überschriftsclaim hier sein mag, was in dem Bucket steht, weil irgendwo müssen die Ressourcen ja frei gemacht werden und ich muss bereit sein, einen Preis zu zahlen. Und das ist ja der ganze Trick von Fokussierung, zu sagen, ja, ich mache nur das zum Preis von dem. Ich mache nur das und kriege das andere auch, hat ja nichts mit Fokussierung zu tun. Das ist eine Illusion. Und das ist ja leider das Problem, die geht halt nie auf. Und wenn man das öfter gesehen hat, dann kann man auch aufhören, diese Illusion sich selber zu malen, sondern zu sagen, jetzt lass mal alles auf einen Tisch legen und dann mal entscheiden, was wollen wir denn wirklich haben und was sind wir bereit für einen Preis zu bezahlen, wenn wir das oder jenes nicht kriegen.
Super wichtiger Punkt, erleben wir auch so häufig. Ne? Dann ist da eine Krise, dann ist da irgendwas passiert. Und das ist aber nicht die bewusste Entscheidung, wir löschen jetzt erstmal das Feuer, sondern es ist, wir haben das Feuer gelöscht und haben dann festgestellt, oh, dafür sind wir bei anderen Themen einfach nicht mehr so weit, wie wir sein wollen.
Und es ist halt total, also wenn du sagst, hey, ich habe zwei Optionen. Ich kann die Steuererklärung machen, kriege ich vielleicht 1.000 Euro Erstattung. Ich muss sie aber auch nicht machen, weil wenn ich sie nicht mache, passiert nichts. Aber wenn ich ein Projekt zum Beispiel verfolge, kann ich vielleicht 3.000 Euro Rechnung schreiben. Was du dann feststellst, ist, das eine ist irgendwie nervig, aber es ist irgendwie relativ klar beschrieben, was man da machen muss. Und dann tüdelt man sich da durch und holt vielleicht die 1.000 Euro raus, stellt aber fest, so, ah, Mist, Timeline gerissen für das andere Ding. Ah, jetzt kriege ich da nichts. Also habe ich 1.000 Euro gewonnen und 3.000 verloren. Hätte ich gesagt, komm, die Steuer, ja. den Tausender, den zahle ich in Anführungszeichen, also entgangener Gewinn ist ja auch ein Preis, aber den bin ich bereit zu bezahlen oder in Kauf zu nehmen. Dafür fokussiere ich mich voll auf das andere Ding und das klappt dann auch wirklich, dann habe ich halt 3.000. Das Gesamtpotenzial wäre 4.000 gewesen, nur das war illusorisch. Der Versuch, 4.000 zu holen, hat zu 3.000 Verlust geführt und das ist kritisch.
Ja. Leider viel zu oft genauso in der Praxis gelebt. Ne? OKR ist, wenn ich es manchmal zur Sprache bringe, das ist so ein Hype-Gefühl in Antworten wie Scrum. So die Frage, ne, Scrum, ist das überhaupt was für uns? Ich habe mal einen Kunden kennengelernt, die haben dann gesagt, wir haben Scrum eingeführt, aber das mit den Sprints, das war nichts für uns. Wir nennen es eher schnellen Dauerläufer.
Ja, ganz mal.
Fand ich großartig. Also, und die haben dann Meilensteine gebaut und der Sprintzyklus war dann halt 3 Monate.
So dann bist du fast schon im OKR von der Logik.
Ja, genau. Eigentlich wären wir beim OKR gewesen. Aber für wen ist OKR aus deiner Sicht geeignet? Muss ich ein bestimmter Typus für sein? Muss ich eine bestimmte Größe haben? Nö. Was macht das aus?
Also musst du gar nichts. Ist für alle geeignet. Die Frage ist, was für ein Problem willst du denn lösen? Also wenn du die Frage beantworten willst, wo investiere ich meine knappen Ressourcen am sinnvollsten, ist OKRs völlig geeignet. Die Frage ist, willst du konsequent die Preise zahlen, die es kostet, ein Framework konsequent anzuwenden. Also willst du dir die Gedanken machen? Willst du das argumentieren? Willst du das diskutieren? Willst du die harten Entscheidungen treffen? Oh, ich lege die Steuererklärung hier hin und die wird nicht passieren, bevor es der Zufall für dich entscheidet, weil der wirst du entscheiden. Das sind ja alles Sachen, die Frage ist nicht, für wen ist geeignet und für wen nicht. Also es bringt sau viel. Und in manchen Kulturen ist man schneller da als in anderen. Aber die zentrale Frage ist ja, willst du dahin, dass du so über das Thema nachdenkst und sagst, hey, offensichtlich sind meine Ressourcen limitiert und offensichtlich will ich mehr als in einem Quartal drin ist. Und offensichtlich ist es so, dass ich mir immer die Geschichte erzähle, was alles funktionieren kann und 3 Monate später stelle ich fest, war ein bisschen viel. Wenn ich das Problem lösen will, ist das ein geeignetes Tool. Will ich mich entsprechend möglicherweise kulturell verändern mit all den, wer trifft eigentlich die Entscheidung über den Einsatz von den Ressourcen und allen Sachen, die dazugehört, kommt drauf an. Aber wenn du es willst, dann ist es ein guter Katalysator, auch die Kultur dahingehend zu verändern. Wenn du es nicht willst, wird das Tool dir nicht viel bringen, weil es dann irgendjemand sperrig oder quasi missgünstig anwendet, weil man möglicherweise gar nicht will, dass es transparent ist und möglicherweise die Illusion aufrechterhalten will, das können wir alles erreichen. Warum? Steht in unserem Businessplan. Ja. Aber das Tool per se wäre geeignet. Vielleicht noch eine Einschränkung, um in komplexen Umfeldern zu steuern. Wo es überhaupt nicht geeignet ist, ist, wenn du sagst, ich habe einen starren Prozess oder starr, klingt doof, ich habe einen klaren Prozess. Also wenn du sagst Shopfloor, ich habe hier einen Maschinenpark und der ist genau dafür gedacht, eine Sache zu produzieren und das in hohen Stückzahlen und wir wissen auch schon, wie es geht, da ist da nichts agil dran. Und da ist das total in Ordnung und da muss ich nichts agilisieren, weil es löst genau das Problem, was ich lösen will. Da ist OKRs völlig fehl am Platz und nervt die Leute nur, wenn du denen sagst, hey, überlegt euch doch mal, was ihr morgen mit euren Ressourcen anstellen wollt. Das ist Käse. Also wenn das Problem nicht das ist, was gelöst werden muss, dann hilft OKRs offensichtlich nicht. Aber wenn du iterativ nicht genau weißt, wo es geht, dauernd auf verändernde Umgebungen reagieren musst, Marketing-Themen zum Beispiel, dann ist es hervorragend geeignet, rauszufinden, jetzt habe ich das probiert, hat zu dem Ergebnis geführt, im nächsten Quartal probiere ich was anderes, führt zu einem anderen Ergebnis.
Ja, das ist ja diese oft kritisiert, aber trotzdem, ich finde es immer noch ganz gut, diese Stacy-Diagramm-Logik. Ne? Also wenn ich genau weiß, wo es hin soll und ich genau weiß, wie ich da hinkomme, dann brauche ich keine Agilität im
Zweifelsfall. Ja, also Leute unterstellen immer, wir wollen schneller werden. Ist genauso absurd mit Agilität versuchen, schneller zu werden, wie zu sagen, so, mit der Diktatur sind die Leute happier. Ist aber schneller. Aber so, das ist einfach die Frage. Ist ein anderes Framework für ein anderes Problem. Schneller wirst du mit Agilität nicht, aber du kommst wahrscheinlich zu weniger Fehler, also geringeren Fehleranfälligkeiten oder du kommst zu Lösungen, zu denen du anders nicht gekommen wärst für sich ändernde Probleme. Und deswegen muss man immer gucken, welches Werkzeug nutze ich für welches Problem. Aber dann passt es auch.
Ja. Was, du hast das Thema gerade angesprochen. Du hast gesagt, Kultur. Die eine Kultur ist vielleicht, tut sich leichter beim Einführen von OKRs und die andere Kultur hat ein bisschen mehr Probleme. Was macht es für dich aus? Also was bringen diese Kulturen mit sich?
Also für mich der zentrale Unterschied ist, was Ray Dalio mal in seinem Buch gesagt hat. Es geht nicht darum, wer recht hat, sondern was richtig ist. Punkt. Wenn du das akzeptierst, bist du in der Kultur, die du brauchst, damit OKRs für dich Sinn macht. Weil ob ich jetzt dein Chef bin oder du mein Chef, I don't care. Also ich sage, hier ist die Situation, das sind die Optionen, die ich sehe, das sind die Optionen, die du siehst. Aus den Argumenten glaube ich, dass wir die nehmen sollten. Wenn du es anders siehst, diskutieren wir es aus. Dann haben wir die Argumente ausgetauscht. Entweder gibt sich die Entscheidung logisch, wenn sich die Entscheidung nicht logisch argumentativ bieten sollte, was unwahrscheinlich ist, aber dennoch möglich. Und dann ist halt die Frage, who's calling the shots? Dann ist die Frage, ist es deine Verantwortung oder meine? Wenn es deine ist, triffst du die Entscheidung. Wenn es meine ist, treffe ich sie. Punkt. Wenn wir da sind, dann ist super. Wenn ich aber sage, ich will das entscheiden, weil es irgendwie auf meiner Schulterklappe steht oder weil ich glaube, dass ich es besser weiß als du, dann sind wir möglicherweise in einer Kultur, die hier nicht sonderlich zuträglich ist. Mein Ziel als CEO ist ja, ich will ins Schwimmbad. Das heißt, mein einziger Job ist, rauszufinden, A, ist mein Denkmodell in Ordnung, weil ich kann, also ich bin auch stark gebiased. Natürlich habe ich Erfahrungen und die leiten mich immer wieder in eine ähnliche Richtung zu dem, wo ich gedacht habe, ah, der Approach hat schon mal gut funktioniert. Aber kann sein, dass das dieses Mal gar kein Tiger ist, den ich sehe, sondern was anderes. Dann hilft es nur nicht, dass ich meinen Erkenntnisgewinn vom letzten Mal anwende. Also ich muss mein eigenes Denkmodell challengen. Und gleichzeitig ist ja meine Aufgabe, dein Denkmodell so zu synchronisieren, dass das, was du entscheidest und entwickelst und das, was ich denke aus deiner Position, müsste entschieden und entwickelt werden, kommt in Deckung. Das heißt, zwei Leute denken unabhängig voneinander über den gleichen Sachverhalt nach mit einer leicht anderen Perspektive und kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. Hat den Vorteil A, Risk Mitigation. Das heißt, wir sind mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit auf einem ganz okayen Pfad, weil wir unabhängig voneinander zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kamen. Und motivatorisch, weil du willst ja lieber das machen, was du dir ausgedacht hast, anstatt was ich mir ausgedacht habe. Also ist ja mein Job, dafür zu sorgen, dass das, was du dir ausdenkst, bestmöglich mit dem kongruent geht, was ich denke, was du dir ausdenken müsstest, damit du dann das machen kannst, was du dachtest. Da muss ich nicht mehr für dich denken und du kannst machen, was du willst. So, das wäre mein Job als CEO.
Ja, super spannender Ansatz. Jetzt aus meiner Erfahrung heraus hast du ja ganz häufig aber den CEO, der sagt, du, ich bin soweit, ich glaube die anderen aber noch nicht.
Ist beides richtig meistens. Also,
oder in between halt.
Gleichzeitig, also vieles stimmt gleichzeitig. Wenn ich mit CEOs spreche, ist die, boah, puh, alles musst du selber machen, du musst überall gucken und so, halt legt es wieder hin. Leute kommen nicht schlau auf die nächsten Ideen. Das stimmt in Teilen. Manche Leute sind einfach nicht gut in ihrem Job, Punkt. Andere sind hervorragend. Manche sind nicht gut in diesem Job, weil, also es hat ja nichts über den Menschen auszusagen, weil die sind wahrscheinlich in einem anderen Job super, nur den sie gerade haben, der passt vielleicht nicht so. Gleichzeitig gibt es CEOs, die nicht loslassen wollen, die dir sagen, wie die Lösung ist, anstatt quasi darauf hinzuwirken, dass du erstmal mit einer Lösung kommst. Und alles gleichzeitig und alles aus unterschiedlichen Motivationen heraus. Aus einer gewissen, aus einem Zeitdruck, aus einer Angst, aus einer Wirtschaftskrise, aus einem persönlichen Befindlichkeitsthema. Heute so, morgen so. Menschen sind stark koloriert und haben alles irgendwie ein bisschen gleichzeitig so. Diesen ganzen Sumpf musst du halt natürlich versuchen, irgendwie trocken zu legen und langsam auseinander zu friemeln, um wirklich rauszufinden, okay, du bist in der Rolle super aufgehoben, du hast ein gutes Verständnis davon. Und dann muss ich dir die Verantwortung übergeben und du musst sie übernehmen. Und wenn es dann ein paar Mal nicht klappt, müssen wir vielleicht darüber reden, dass ich nicht nur kein Vertrauen in dich habe, sondern auch kein Zutrauen, dass du deine Rolle richtig ausfüllen kannst. Das ist aber unangenehm. Und bevor ich dir sage, dass ich glaube, dass die Schuhe, die du trägst, eine Nummer zu groß für dich sind, sage ich dir vielleicht lieber, wie du es machen sollst. Das ist aber nicht das, was wir hier eigentlich brauchen, weil so wirst du nie in die Richtung laufen, wo ich glaube, dass du hinlaufen müsstest, wenn denn meine Annahme richtig wäre.
Aber wenn ich CEO bin, aus deiner Sicht, woran erkenne ich denn jetzt, ob mein Unternehmen geeignet ist?
Das hat,
okay, aber
das
ist nicht die Frage. Beziehungsweise,
was sind deine Alternativen? Also wenn du sagst, boah, boah, krass, die Umwelt dreht sich schneller, ich kriege hier irgendwie dauernd neue Herausforderungen, ich weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist, dann ist ja nicht die Frage, ist ein agiles Steuerungsmodell, was tausende Unternehmen vor dir schon erfolgreich eingesetzt haben, also bin ich geeignet dafür? Das wäre nicht die Frage, die ich mir beantworten wollen würde.
Nee, ist die falsche Frage, bin ich bei dir. Die Frage ist auch, die kriege ich auch nie gestellt, bin ich geeignet dafür, sondern die Frage ist halt, wie viel Aufwand wird es für uns? Oder wie groß sind die Mühen, dieses System
einzusetzen? Das ist so, aber die Frage ist, was sind die Alternativen? Also du hast auch Kosten, wenn du es nicht hättest. Mhm. Also was passiert, wenn alle bleiben und so weitermachen wie bisher? Das hat ja auch einen Preis. Und jetzt muss nur der eine unter dem anderen liegen. Also idealerweise ist der, ich beschäftige mich mit was Neuem, reizvoller als wir fahren weiter so anstrengend und unter Druck durch die Gegend wie davor. Das ist ja so eine Frage, um sich dieser Veränderung zu stellen, die es manchmal einfach ist, brauchst du ja drei Sachen. Das eine, du brauchst eine Unzufriedenheit im Hier und Heute. Du musst dem Morgen glauben, dass es ein schönes Bild ist, wo du hin willst. Also macht OKRs deine Welt besser. Wenn du da nicht dran glaubst, wirst du nie losfahren. wenn du glaubst, so, ah ja gut, das ist also konzeptionell macht das total Sinn, mal sehen, ob wir es hinkriegen. Und dann ist die dritte Frage, glaube ich mir den Weg von A nach B? Und wenn du alle drei Sachen hast, musst du gucken, okay, wie anstrengend wird denn das? Dann habe ich da wirklich Bock drauf. Also ist der Weg von A nach B anstrengend, aber zuträglich? Und dann macht sich so ein Unternehmen auf die Reise. Wenn eine der drei Komponenten fehlt, für den größten Teil der Leute, dann wird es schwieriger oder macht es auch weniger Sinn.
Ja, ja, witzig. Auch das so der Entscheidungsbaum eigentlich des Storytellings. Ne? Also ich habe diese Dystopie, was passiert eigentlich, wenn ich nichts tue? Und brauche aber das, damit ich richtig loslaufe, halt das schöne Morgen, wie du es gerade genannt hast, ne? Die Utopie, wo ich hinlaufen möchte. Ja, okay. Verstehe ich. Witzigerweise, diese Woche auf LinkedIn hatte ich so ein paar Kommentare auch zu dem Thema OKR und da war OKR immer auch als das Change-Management-Tool irgendwie quasi ja getaggt
okay.
Oder genannt. Ich glaube nicht, oder? Also OKR ist nicht das Change-Management-Tool. Oder?
Also nicht losgelöst. Also ja. Ich verstehe nicht, wie man Change managen soll, unabhängig von der Sache. Sehe ich oft Transformationsprojekte, Kulturveränderungsprozesse. Denke ich mir so, wie soll ich denn das machen, ohne an der Sache zu arbeiten? Was OKRs macht, ist, hey, wir wollen diese Sache hier erreichen. Also hier geht es stark um die Inhalte. Wir haben das hier, wollen wir als Benefit für den Kunden zum Beispiel hinkriegen, was wir vorher noch nicht hingekriegt haben. Die Frage ist, machen wir das diesmal anders als vorher? Vorher haben wir irgendwie aufgeschrieben, Meilensteine, Plan und haben gesagt, so in 2 Jahren ist es soweit und bis dahin Kämmerlein und alle los. Diesmal machen wir es ein bisschen anders. Wenn wir aber die Sache loslösen, sondern in die OKRs schreiben, wir wollen uns kulturell verändert haben oder wir wollen Werte implementiert haben, anders miteinander umgehen, dann fehlt mir der Sachzusammenhang und meiner Erfahrung nach den Leuten auch. Dann passiert dann nicht so richtig viel. Wenn du aber sagst, hey, wir haben vorher nicht mit OKRs gearbeitet, jetzt aber schon und hey, plötzlich hat für mich jemand diesen Trade-off aufgelöst. Jetzt ändert sich was. Plötzlich reden wir nicht darüber, wer recht hat, sondern was richtig ist. Jetzt ändert sich was. Dann ist OKRs der Katalysator für den Change. Aber es ist nicht das Tool, um den Change zu steuern, als inhaltliches Ziel, dass der Change der Inhalt ist, sondern dadurch, dass ich es anders mache, ändert sich was in der Kultur. Und das ist eher katalytisch statt als Steuerungsinstrument dafür, finde ich, zu sehen.
Ja, sehe ich genauso. Was, glaube ich, da nochmal ein spannender Punkt ist, du hast es gerade gesagt, dieser Trade-off. Ne? Und wir haben es gerade am Anfang auch mal angesprochen, es brennt im Unternehmen, irgendwas Rechtliches ist gekommen, wir haben eine Klage bekommen, eine Rückrufaktion, also Dinge, die, wo ich sagen würde, die kommen halt nicht aus einer Strategie, sondern operativ sind es Aufgaben, die ich machen muss. Und gleichzeitig habe ich aber auch mein ich nehme es jetzt trotzdem, ich weiß, du magst es nicht, aber ich nehme jetzt das Wort Zielbild in den Mund. Ne? Also da, wo ich weiß, da will ich hin. Und ich muss Dinge dafür tun. Wie kriege ich denn diesen Trade-off mit OKRs ausgesteuert? Also gehört beides in die OKR-Planung
rein? Aus meiner Perspektive schon. Schau, also wenn du Leute fragst, und das habe ich jetzt 10 Jahre lang gemacht, und die Antwort war immer, ja, was hast du denn gemacht? Ja, was anderes. Also ich habe mehr von dem gemacht, was halt so spontan, regelmäßig, wie auch immer auf meinem Schreibtisch gelandet ist, in meiner Inbox, und plötzlich war der Tag weg. Und nach paar 20 Tagen war der Monat weg, und nach 60 war das Quartal weg, und dann blieben noch die OKRs übrig. So, wenn das irgendwie repetitiv vorkommt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich mir die Frage stellen muss, wie viel flattert denn so auf meinen Schreibtisch? Was sind denn die Sachen, die aus meinen Roles and Responsibilities heraus zu tun sind? Wie viel Aufwand ist denn das und was kriege ich denn dafür? Also was kriege ich denn dafür an Ziel? Und jetzt kann ich mir ja überlegen, also in meinem Geschäft ganz einfach, ich kann meine Tage verkaufen oder ich kann einen Podcast machen, ein Buch schreiben, was auch immer. So, wenn du sagst, ja, ich mache meine Kunden happy und bediene die Kundenanfrage und dann mache ich noch eine neue Webseite, schreibe ein Buch, mache einen Podcast, anyhow, stellst du immer fest, so Mist. Also irgendwie geil, aber irgendwie auch nicht. Also total unzufrieden, weil die Kunden sind zwar happy, aber ich habe nichts von dem gemacht, was ich sonst noch haben wollte. Ja, kein Wunder, weil deine Priorisierungslogik war, solange ein Kunde deine Zeit will, verkaufen. Und wenn noch was übrig bleibt, machst du eine neue Website.
Du schreibst die ersten 3 Jahre von Effekt.
Whatever, aber es ist ein Trade-off. So, und jetzt kannst du sagen, okay, die ersten 3 Seiten schreiben kosten mich 1.000 Euro. Warum? Weil ich dafür was anderes nicht gemacht habe. Also Auslastung mal vorausgesetzt. Wenn du sagst, boah, mir ist brutal langweilig, keiner will meine Zeit haben, ja, dann schreibst du, also dann ist auch wieder kein Trade-off, weil dann ist einfach, dann schreibst du, bevor du dich tot langweilst, halt ein Buch. Aber das ist ja nicht der spannende Punkt. Der spannende Punkt ist zu sagen, okay, ich könnte beides machen. Und beides wäre auch irgendwie total schlau und sinnvoll. Aber was will ich denn mehr? Und dann kannst du sagen, ich sperre mich 3 Monate ein und schreibe nur und mache gar keinen Umsatz. Das wäre stark fokussierend. Macht wahrscheinlich das Buch besser, aber die Frage ist, kannst du dir das leisten? Also wenn du genug vorher gearbeitet hast, kannst du dir das leisten, wenn nicht, nicht. Wenn du sagst, boah, ich muss so ein bisschen balancieren, dann kannst du halt sagen, so, ich kann 10 Tage im Monat meine Zeit verkaufen und dann ist aber auch Schluss. Und wenn dann einer kommt und sagt, ich will noch einen Workshop machen, musst du sagen, kann ich nicht. Kann ich in 4 Monaten. Und das kostet aber A, jemandem Ablehnung entgegenbringen, B, Umsatz negieren, das ist der Preis, den du zahlen musst, wenn du das andere auch willst. Und jetzt ist die Frage, wie stark willst du denn was von den Sachen? Und solange wir das nicht auf einen Tisch bringen und sagen, das ist mir so viel wert, das ist mir so viel wert, das ist mir gar nichts wert, wird es halt schwierig, davon auszugehen, dass es am Ende mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wirklich passieren wird.
Das heißt also, du würdest in deiner Sprintplanung würdest du schon sagen, okay, ich nehme halt dieses Podcast aufnehmen, Buch schreiben mit rein, auch wenn du sagst, es ist ein operatives Ding, oder beziehungsweise in unserem Fall wäre das ja,
wäre strategisch,
ich aber nehme meinen Beratungsprojekt.
Jetzt ist die Frage, jetzt hast du 10 Beratungstage mit einer gewissen Kundenzufriedenheit abgeliefert. Das ist ja auch ein Teil deiner Ziele.
Ja.
Und dann weiß ich auch genau, ah, okay, da kann ich mit so viel Umsatz rechnen, und aber auch mit mehr nicht. Dann brauche ich mich am Ende aber auch nicht wundern, warum irgendwie nicht die volle Auslastung, sondern nur die halbe Auslastung bei rumkommen, weil, warum? Weil es geplant war. Also es war so entschieden, bevor wir uns haben treiben lassen von, wollte es einer haben oder nicht.
Ja. Das ist, glaube ich, der riesen Game Changer. Boah, ich mag das Wort eigentlich überhaupt nicht. Aber dieses, ich muss halt auch gnadenlos ehrlich sein, ne, in diesen Entscheidungsfindungen. Ne, dieses häufig hat man dann ja diese Reue, die dann.
Was glaubst du, wie oft ich mir in die Tasche lüge die letzten 10 Jahre und sage, hey, jetzt probieren wir es nochmal. Und dann denkst du so, es kann doch nicht sein, dass wir so wenig wir sind die Zielleute und wir bringen so wenig auf die Kette, das kann doch nicht euer Ernst sein. Aber hey, kleines Unternehmen, was willst du machen? So, und das ist, also scheint die Realität zu sein. Und das Einzige, was ich vermeiden wollen würde, ist zu sagen, ah, jetzt muss beides gehen, weil das, also wo du es nicht herholen willst, ist aus der Illusion, ah, jetzt muss ich mal mehr Anstrengung. Weil mehr Anstrengung führt nicht zu mehr Produktivität. Das führt entweder dazu, dass ich den Zeitrahmen ausdehne, was irgendwie ja in der Portfoliologik nicht so richtig schlau ist. Wenn ich sage, ich habe 8 Stunden am Tag, wie investiere ich die am sinnvollsten? Wenn deine Antwort dann ist, mach doch 10 draus, habe ich die Frage nicht valide beantwortet. Sondern die Frage ist, ich habe 8 Stunden, wie investiere ich die am besten? Klar wird es ja irgendwie, wenn du sagst, du überträgst das auf Geld, das können sich mal alle Leute gut vorstellen, wenn du zum Vermögensverwalter gehst und sagst, hey, ich habe 10.000 Euro, was machen sie jetzt daraus? Was sind ihre Strategien? Und der sagt, ich werde Aktien oder ich werde Anlage finden, die überdurchschnittliche Performance zeigen und den Markt schlagen. Dann sagst du, ja, you better wish, aber wie willst du das machen? Ja, wir werden die richtigen Anlagestrategien für sie individuell auswählen. Dann sagst du, nee, so läuft das nicht. Was willst du jetzt kaufen? Tech-Aktien oder Staatsanleihen, Bitcoin oder, also sag mal, wie ist denn hier die Portfolio-Allokation, weil sonst kriegst du mein Geld nicht. Das heißt, da muss ich mich ja erstmal festlegen und hier werden es ja schon Wetten und die Wetten können schon mal schief gehen. Also ich kann mit Tech-Anleihen, mit Tech-Aktien und US-Staatsanleihen und ein bisschen Krypto kann ich saugut fahren, da kann aber auch mies, also das ist aber die Anlagestrategie und dann darunter ist halt die Frage, welche Aktien kaufe ich denn jetzt genau? Und wenn dann die Antwort ist, ja, geben Sie mir doch nicht 10.000, sondern wie wäre es mit 12.000, dann sagst du, nee, warte mal, so läuft das ja nicht. Du sollst aus den 10.000 das Beste rausholen und nicht den Rahmen ändern. Also wenn sie 15 zurück wollen, geben sie mir noch 12. Hä? Würde ja keiner machen. Aber das ist ja genau das, was passiert. Wenn ich viel will, dann ist der Rückschluss, ja, dann muss ich auch noch mehr reingeben. Aber in einem Framework, wo der Rahmen schon gesetzt ist, ist das ja keine valide Antwort. Und du wirst feststellen, in Review-Terminen sagen die Leute, der meistgenannte Grund ist, wir hatten nicht genug Ressourcen, um die Ziele zu erreichen. Das ist halt die einzige nicht zulässige Antwort. Du kanntest die Ressourcen schon. Ja. Also die Leute sind weder vom Himmel gefallen noch vom Erdboden verschluckt worden. Die waren wahrscheinlich vorher schon relativ gut. Also Krankheiten so könnte man noch argumentieren. Aber der Großteil der Leute war vorher absehbar da und ist auch danach absehbar da. Das heißt, die Antwort, wir hatten nicht genug Ressourcen, das stimmt nicht, weil die sind ja gegeben. So, und die einzige Ableitung ist, du hast dir zu viel vorgenommen. Das heißt, entweder hast du die Sachen unterschätzt oder dich überschätzt.
Ja, die typischen On-Top-Aufgaben, ne? Das machen wir dann On-Top. Ja,
aber wo soll das herkommen?
Passiert eh nicht.
Also kannst du jetzt dir sagen und in 3 Monaten beobachten, dass eh nicht gestimmt hat. Nicht, weil ich das sage, sondern weil es mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit so sein wird.
Ja, ja. Also das funktioniert ja nur dann, wenn ich davon... Das ist auch mein Argument immer so, langweilen sich denn deine Leute bisher? Top passieren soll. Ne? Das wäre ja die Konsequenz, wenn die irgendwie
vorher was machen, irgendwie
los dann unterwegs sind. Ausgelastet. Ja, genau. So, dann ist okay. Dann kann es funktionieren. Genau. Marco, ich würde mal ganz kurz ein kleines Wrap-up machen. Ich könnte, glaube ich, jetzt noch locker eine Stunde mit dir weiter quatschen, würde es aber gerne auf die nächste Folge verschieben. Das, was ich jetzt so mitgenommen habe, OKR ist erstmal für jeden geeignet. Wenn ich die komplette Konsequenz tragen möchte, dass ich sowohl Opportunitätskosten betrachte, als auch meinen möglichen Gewinn und ich diesen Trade-off mir bewusst mache und bewusst machen will. Weil das ist so der Kern von OKR. Ne? Was will ich machen? Was kostet mich das eine nicht zu tun und was bringt mir das andere zu tun? Das hätte ich mal so als Kern mit rausgenommen. Und dann kommt der Change einfach dadurch, dass ich es jetzt anders mache. Es ist aber nicht ein Change-Tool. Du hast es so schön als Katalysator bezeichnet in dem Moment. Ne? Das wäre so ein Punkt. Und ich steuere nicht. Transparenz hast du in diesem Sinne, auch in dieser, es ist für mich eine Bewertungstransparenz quasi, die ich habe von Handlungsoptionen. Aber es ist nicht diese Transparenz, die sich der ein oder andere, zumindest habe ich das schon erlebt, erhofft zu sagen, und jetzt kann ich genau kontrollieren, was die so machen.
Ich kann sehen, was die anderen vorhaben. Diese Transparenz hast du schon, aber es als Kontrollinstrument zu verstehen, wäre kulturell der völlig falsche Anflugwinkel.
Ja, genau, so hätte ich es auch gemacht. Und es ist halt agil und ich brauche es halt auch nur dann, im Grunde genommen, wenn ich unsicher bin, wie entwickelt sich denn die Welt? Du hast so schön, ne, mit dem Shopfloor beschrieben. Ich habe eine Maschine, die kann eine Sache produzieren. Da gibt es nicht viel Agilität drin in so einem Modell.
Absolut.
Passt der Wrap-up?
Passt.
Wunderbar. Dann, super spannende Folge. Ich hoffe, dass wir nächste Woche genau da andocken können. Und ich bin mir sogar sicher, dass wir es können. Und freue mich dann, dich auch nächste Woche hier begrüßen
zu dürfen. Sehr gerne. Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.